heute mit Hendrik Heinz. Schön, dass Sie uns zuhören im Podcast oder auf Bayern 2. Ja, wie viele Sprachen kann man gleichzeitig lernen? Diese Frage steht über einer Pressemitteilung. Herausgegeben hat sie die Universität Potsdam. Und es geht um die wissenschaftliche Arbeit der Potsdamer Psycholinguistin Nathalie Boll-Avetisyan, der wir die Frage heute selber stellen können. Frau Boll-Avetisyan, wie viele Sprachen kann man denn gleichzeitig lernen?
Ja, das ist eine exzellente Frage und die höchste Zahl kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aber was wir aus unseren aktuellen Studien wissen, ist, dass es mindestens 6 sind.
Exzellente Frage, sagen Sie. Sie haben sie selbst formuliert. Sie haben geforscht in Westafrika, Ghana. Erzählen Sie uns davon.
Ja, man hört viel aus Afrika und auch aus Ghana, ein Land in Westafrika, dass dort Menschen von sich sagen, dass sie 5 bis 6 Sprachen sprechen. Ich treffe auch sogar manchmal Leute, die 12 Sprachen sprechen. Und da fragt man sich, wie ist das denn möglich, ne? Und wir wissen aus Studien von bilingualen Kindern, die wir in Europa oder im Westen unseres Globus in Nordamerika durchgeführt haben, dass Kontakt mit Sprachen in der frühesten Kindheit eine wesentliche Rolle spielt im Spracherwerb von mehr als einer Sprache. Also hatten wir die Vermutung, dass es wahrscheinlich auch schon sehr früh losgeht. Und haben dann zusammen mit meinem Doktoranden Paul Omane, der auch selber aus Ghana kommt, und einer Kollegin an der Universität in Amsterdam ein Forschungsprojekt dazu gestartet. Und für dieses Forschungsprojekt haben wir insgesamt 121 Familien rekrutiert mit Babys im Alter von 3 bis 12 Monaten und haben über eine ganz einfache Methode, einen Fragebogen und einen kleinen Logbuch versucht herauszufinden, wie viele Sprachen die Kinder regelmäßig hören, innerhalb eines Tages oder auch in den letzten Wochen. Und dabei kam raus, Kinder dort wachsen von früh an mit mehreren Sprachen auf. Es gab kein einziges Kind, das monolingual aufwächst, wie es hier in Europa die Norm wäre.
Die Babys in Ghana, Westafrika, die haben allerhand um die Ohren, allerhand Sprachen nämlich. Die Menschen in Ghana, Sie haben es gesagt, sind nicht selten mehrsprachig. Das liegt ja nahe, dass da ein Zusammenhang besteht. Naheliegend heißt aber ja noch nicht bewiesen. Sie sind Wissenschaftlerin, Frau Boll-Avetisyan. Den Input haben Sie gemessen, was die Babys mit der vielen Information in den vielen Sprachen allerdings machen. Da können Sie nur spekulieren, oder?
Ja, das ist richtig. Wir versuchen jetzt sozusagen erstmals in Afrika überhaupt zu erfassen, wie Spracherwerb dort vonstatten gehen könnte. Forschung hat dort bislang noch überhaupt gar nicht stattgefunden. Also es ist jetzt sozusagen erstmal der initiale Punkt, an dem wir verstehen müssen, welche Sprachen hören die Kinder und wie viele und unter welchen Umständen. Und die Frage, die mich als Psycholinguistin natürlich auch vor allem interessiert, wie werden jetzt diese Sprachen erworben und wie werden sie verarbeitet? Das sind dann Sachen, die wir in unserer aktuellen Forschung angehen. Wir wissen jetzt zum Beispiel aber schon eine Sache, dass Kinder, egal ob sie 2-sprachig oder 6-sprachig aufwachsen, schon aus einer ihrer Muttersprachen ganz wesentliche Lautstrukturen erworben haben. Das ist auch eine Arbeit von Paul Omane, Teil seiner Dissertation, wo er zeigen konnte, dass Babys im Alter von 6 Monaten schon wissen, dass Wörter im Akan, das ist dort die Hauptsprache, typische Form annehmen. Und dort gibt es die sogenannte Vokalharmonie, also Wörter möchten gerne, dass innerhalb ihres Wortes alle Vokale eine bestimmte Ähnlichkeit haben. Das heißt, wenn sich Vokale in irgendeiner Weise ändern, dann ist das wahrscheinlich schon ein anderes Wort. Und die kleinen Kinder wissen das schon mit 6 Monaten und nutzen das im Alter von 9 Monaten auch zum Verarbeiten von Sprache, zum Finden von Wörtern im Sprachstrom.
Wer Kinder hat, stolpert jetzt über ihre Formulierung und wer keine Kinder hat, erst recht. Die wissen das, die 6 Monate alten Babys. Wie wissen Sie denn, was die wissen und wie wissen die das wissen und überhaupt?
Das können wir experimentell erforschen. Also die Spracherwerbsforschung, die wir machen, findet statt in der Regel im Labor. Das haben wir natürlich in Ghana ein bisschen an die Umstände anpassen müssen. Aber wir können Babys vor einen Computer setzen und ihnen zum Beispiel ein Bild zeigen und schauen dann, ob sie aufmerksamer auf das Bild blicken, wenn ein bestimmtes Sprachsignal kommt oder nicht. Darüber können wir zum Beispiel messen, ob sie Wörter erkennen. Und wir können dort auch messen über ihre Aufmerksamkeit, ob sie bestimmte Lautstrukturen interessanter finden als andere. Und wenn ein Baby etwas an einer Lautstruktur über die Muttersprache schon gelernt hat, dann hört es dem länger zu. Also die ganz kleinen Babys im Alter von circa 6 Monaten, die schauen dann länger und aufmerksamer, wenn ihnen etwas bekannt vorkommt. Das können wir uns zunutze machen.
Vokalharmonie haben Sie gesagt, das heißt exemplarisch, Sie spielen den Babys also La, La, Ba, Ba und Barbie vor. Und wenn das Baby bei Barbie denkt, hey, hier stimmt was nicht, dann wissen Sie, die Lautstrukturen sind verinnerlicht, ja?
Mhm. Genau, man kann das vielleicht mal am Beispiel der türkischen Sprache verdeutlichen, weil Türkisch haben wir alle schon oft gehört, wird ja in Deutschland viel gesprochen und da kommt es uns als Deutschsprechern immer so vor, als wären in der Sprache ganz viele Üs und Ös. Und das hat damit zu tun, dass es im Türkischen auch eine Vokalharmonie gibt. Da ist es so, dass Wörter sehr lang sind und innerhalb eines Wortes die Vokale entweder Ä, Ö, Ü und I sein müssen, sogenannte vordere Vokale, oder A, O, U, die sogenannten hinteren Vokale. Und das in ähnlicher Form gibt es das auch in Akan mit wieder anderen Merkmalen, die es in unseren Sprachen nicht gibt. Deswegen kann ich das nicht so gut veranschaulichen.
Eine Sprache, die gesprochen wird in Ghana, in Westafrika. Frau Professorin Nathalie Boll-Avetisian aus Potsdam, heute unser Gast. Erstmals sei das erforscht worden durch Sie, sagen Sie. Ich wundere mich, wie der Mensch in die Sprache kommt und die Sprache in den Menschen, das fragt sich Homo sapiens doch schon jetzt wahrscheinlich 1000 Jahre und noch länger. Mhm. Und trotzdem, Sie die Ersten, wie kann das sein?
Wir sind die Ersten in Afrika, ne? Also die Spracherwerbsforschung ist insgesamt noch ein sehr junges Fach. Vielleicht 30, 40 Jahre alt. Und auch in Deutschland ist die erste Forschung dazu erst vor 25 Jahren entstanden, in Leipzig und Potsdam. Da muss also weltweit noch sehr viel passieren. Es werden Babylabs inzwischen mehr und mehr auf der Welt aufgebaut. Aber wo wir tatsächlich noch eine komplett weiße Karte haben, ist die komplette Südhalbkugel. Und so hat bisher in Afrika diese Forschung noch überhaupt gar nicht stattgefunden. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einmal, dass wir jetzt aus einer Tradition herauskommen, wo wir eigentlich denken, dass wir für die Spracherwerbsforschung mit diesen ganz kleinen Kindern Laboraufbauten brauchen. Ich habe ja schon gesagt, man braucht irgendwie eine Möglichkeit, um die Aufmerksamkeit des Kindes auf ein Sprachsignal zu ziehen. Also denkt man, man braucht dafür einen möglichst sterilen, weißen Raum, in dem keine Ablenkung passiert, dass das Baby seine Aufmerksamkeit voll diesem Sprachsignal widmen kann. Und sowas haben wir zum Beispiel in Ghana nicht, ne? Also wir müssen dort eben unsere Forschung an die Bedingungen anpassen, die wir dort vor Ort haben. Dort haben Räume zum Beispiel oft auch noch nicht mal abschließbare Fenster und dadurch kann man, was weiß ich, Lautquellen nicht raushalten. Ein zweiter Grund ist, dass Ressourcen fehlen, dass es vor Ort diese Forschung nicht gibt, weil kein Geld da ist, um entsprechende Aufbauten zu installieren und das technische Equipment zu kaufen. Da möchte ich auch mit meiner Forschung zeigen, dass man auch mit relativ kleinen Mitteln diese Forschung schon machen kann. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass es Forschende geben muss, die aus diesen Ländern kommen, die sich mit der Kultur und den Gegebenheiten auskennen, die die Sprache kennen. Und da hatten wir eben das Glück, dass ich mit Paul Omane zusammenarbeiten konnte. Der war bei uns in einem internationalen Masterstudiengang. Wir haben ganz häufig gute Studierende aus dem globalen Süden. Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn man die sich heranziehen kann, um diese Forschung gemeinsam mit ihnen zu machen.
Kinder, die 6 Sprachen munter durcheinander hören und was aus denen mal wird, das erforscht unser heutiger Gast Nathalie Boll-Avetisian mit einem Kollegen zusammen. Frau Boll-Avetisian, irgendwie wünsche ich das gar keinem Kind, dass es 6 Sprachen durcheinander hört, aber vielleicht muss ich einfach an meinen Vorurteilen arbeiten, oder? Was sagt denn die Forschung? Haben die Kinder einen Vorteil von dieser ausgeprägten Mehrsprachigkeit um sie herum und in ihnen drin dann ja auch?
Ja, die haben sehr viele Vorteile. Einmal natürlich ganz offensichtlich, dass sie mit mehr Menschen kommunizieren können. Ist das aber nicht das Einzige, sondern die Forschung hat auch gezeigt in den letzten Jahren, dass Kinder und auch Erwachsene, die mehrsprachig sind, kognitive Vorteile haben. Also wir wissen zum Beispiel, dass bilinguale Menschen kognitiv flexibler sind. Man nimmt an, dass es daher kommt, dass sie häufig in der Situation sind, zwischen verschiedenen Sprachen hin und her zu wechseln und dass sich diese kognitive Übung dann auch verwenden lässt auf andere Dinge. So sind dann zum Beispiel Bilinguale besser in Kampfsportarten oder beim Computerspielen und solchen Dingen. Und sie haben auch eine schärfere Aufmerksamkeit. Also es fällt ihnen leichter, unrelevante Informationen auszublenden und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und interessanterweise gibt es auch gesundheitliche Vorteile. Man hat zeigen können, dass Menschen, die bilingual sind, im Alter später an Alzheimer erkranken.
Was habe ich meinen Kindern angetan? Hören Sie auf, als ich mich in eine Deutsch-Muttersprachlerin verliebte. Hätte ich nicht tun sollen.
Ja, aber das gilt auch übrigens für Erwachsene, die noch eine Zweitsprache lernen. Also es ist noch nicht zu spät.
Man kann da aber noch aufholen.
Ja, früherer Bilingualismus ist da noch mehr vom Vorteil.
Alles klar. Wenn wir über die mehrsprachige Menschheit berichten, tun wir ja bisweilen, dann geht es oft um die Verarmung der Sprachlandschaft. 7000 Sprachen gibt es ja noch weltweit, monatlich werden es weniger. Wir hatten es Mitte Februar davon, da ging es um den Atlas der vom Aussterben bedrohten Sprachen. Und wenn man jetzt Ihre Forschungsergebnisse sich anschaut, da wirkt die Sprachenlandschaft in Ghana ja recht vital. 6 Sprachen, die hier durcheinander gesprochen werden bei Ihren Probanden, 73 Sprachen im Land insgesamt, in einem Land wohlgemerkt, das nicht halb so viele Einwohner hat wie Deutschland, sind da auch Sprachen unter Druck? Ist nicht Ihr Forschungsgebiet, ich weiß, aber vielleicht können Sie was sagen dazu.
Ja, das ist eine total wichtige Frage und die treibt uns alle als Psycholinguisten genauso um wie die Sprachethnologen, mit denen Sie vielleicht gesprochen haben. Also in Ghana haben wir es tatsächlich mit vielen gesunden Sprachen zu tun. Das Akan zum Beispiel wird von 10 Millionen Sprechern gesprochen und da besteht das Risiko absolut nicht, dass das demnächst aussterben wird. Es gibt aber viele kleinere Lokalsprachen natürlich, bei denen das Risiko schon eher da ist. Auch wenn man dann wieder sehen muss, dass dort eben diese Multilingualität sehr gesund ist. Ne? Es gibt dort nicht Menschen, die versuchen, irgendeine Sprache zu verstecken, wie das in anderen Ländern teilweise der Fall ist, wo Sprachen dann natürlich noch im größeren Risiko ausgesetzt sind. Was aber ich sehr interessant finde in Ghana, was man beobachten kann, ist, dass die steigende Wirtschaftskraft so ein bisschen ein Risikofaktor darstellt. Also Menschen in Ghana wohnen typischerweise in sogenannten Compound Houses. Das sind Häuser, die aneinander gebaut sind, wo man sich dann so einen Innenhof zusammen teilt. Und in diesem Innenhof verbringt man den ganzen Tag. Das ist dann da, wo der Schatten ist und wo es ein bisschen kühler ist. Man hat dort vielleicht auch eine geteilte Küchenfläche oder einen geteilten Baderaum. Und dort verbringen dann die Frauen und die Älteren und die Kinder ihren Tag. Und in diesen Compound Houses wohnen Menschen, die unterschiedlichsten Sprachen sprechen. Das sind dann vielleicht 3, 4 verschiedene Familien, die unterschiedlichsten ethnischen Herkünfte haben. Und jeder spricht seine Sprache. Dadurch entsteht auch dieser Multilingualismus in Ghana überhaupt. Und jetzt werden Leute also zunehmend wohlhabender und wollen nicht mehr in solchen Compound Houses wohnen, sondern können sich vielleicht ein Apartment leisten in einem Hochhaus. Und haben dann diese multilinguale Begegnung nicht mehr. Und diese Kinder wachsen nicht mehr multilingual auf. Denen fehlen dann diese Sprachen. Mhm. Und hinzu kommt, dass in der die Unterrichtssprache ist Englisch. Also in den Schulen wird das Englische forciert, womit dann auch die Lokalsprachen ein bisschen unter Druck geraten und nicht mehr so häufig gesprochen werden.
Nathalie Boll-Avetisian, Professorin für Psycholinguistik in Potsdam. Sie kennen das vielleicht, man führt ein Gespräch und hat den Punkt schon fast verpasst, an dem man was Wesentliches nochmal hätte fragen wollen. Etwas für das Verständnis sehr Wesentliches. Ich habe Sie als Psycholinguistin vorgestellt und Sie selbst haben sich auch schon so genannt. Wenn ich mal fragen darf, was ist eine Psycholinguistin?
Eine Psycholinguistin ist eine Forscherin, die sich interessiert dafür, wie wir als Mensch Sprache wahrnehmen, Sprache produzieren, wie wir Sprache im Gehirn repräsentieren und darauf zugreifen. Und ich im Besonderen, die den Schwerpunkt auf den Spracherwerb gelegt hat, interessiere mich natürlich dafür, wie diese ganzen Prozesse gelernt werden oder erworben werden von früh an.
Scheint mir ein guter Beruf zu sein.
Das ist er.
Frau Boll-Avetisian, wir sprechen über Ihre Forschungsarbeit in Ghana. Oft, wenn die Presse von sowas mitbekommt, ist das Projekt ja längst abgeschlossen und die Ergebnisse längst veröffentlicht. Woran forschen Sie denn gerade?
An ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Wir machen natürlich auch Forschung in Potsdam, was die Hörer vielleicht auch interessiert. Ich habe gerade ein Projekt zum Thema Musik und Sprache. Da interessiert uns, ob kleine Babys davon profitieren, wenn man ihnen viel vorsingt. Aber wir machen natürlich auch unsere Forschung in Afrika weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz aktuell eine Masterstudentin, die in Ghana ist seit letzter Woche und dort versucht herauszufinden, wie das abläuft, wenn Sprachen gemischt werden. Das passiert in Ghana, das passiert aber auch bilingualen Familien hier, dass man vielleicht einen Satz in der einen Sprache anfängt und in der anderen Sprache abschließt. Macht es das irgendwie schwieriger fürs Wortverstehen von Kindern, wenn die Sprache auf einmal wechselt? Also wenn ich anfange mit schau mal ein und dann sage ich nicht Hund, sondern sage ein Dog. Und das wollen wir uns in Ghana anschauen, ob das für Kinder ein Problem darstellt.
Spracherwerb, Psycholinguistik, Westafrika und Kinder, die vielen Sprachen ausgesetzt sind. Dinge, über die wir heute mehr erfahren haben von einer Psycholinguistin, Nathalie Boll-Avetissian, nämlich in Potsdam. Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke für die Einladung nochmal. Es hat mich echt gefreut.
Gerne, uns auch. Ciao.
Tschüss.